wie unser Verstand uns betrügt, wie wir das ändern können und warum die richtige Haltung noch wichtiger ist als das richtige Wissen. Die Kettenreaktion. Und Sabine, wie viele Good News hast du heute schon gehört?
Gute News? Eigentlich höre ich eher schlechte News die ganze Zeit. Drama überall. Ich traue mich kaum noch, die Nachrichten zu checken.
Ach komm, ich meine, du kennst das doch. Du kennst doch unseren eigenen Berufsstand, den Journalismus. Bad News are good news.
Good news, good news are no news.
So genau. Funktioniert unsere Branche.
Ach, schlimm,
also,
oder?
Wir suchen den Skandal, ja. Das ist Journalismus. Und die Abweichung von der Norm ist ja erst die Nachricht.
Ja, also das stimmt schon. Dann können wir uns echt an der eigenen Nase fassen. Wir berichten lieber Negatives als Positives.
Also wir jetzt aber nicht mehr. Wir haben umgelernt.
Genau, wir sind ja immer die Positiven. Nein, aber trotzdem tatsächlich irgendwie sind doch die Nachrichten gerade noch schlimmer als sonst, oder?
Ja, das Gefühl hat man. Aber das täuscht. Du bist, wie wir alle, ein Opfer deiner evolutionär geprägten Instinkte. Du fühlst negativer, das ist der sogenannte Negativity Bias. Also warum ist das so? In der Steinzeit als Jäger und Sammler, du bist da rumgelaufen und die 99 Begegnungen mit harmlosen Tieren waren für dein Überleben nicht entscheidend. Aber die eine Begegnung mit der giftigen Schlange sehr wohl. Und deshalb ist dein Gehirn so gebaut, dass du dich an das negative Erlebnis stärker erinnerst. Faustregel in der Psychologie, 5 gute Erlebnisse sind nicht mehr wert als ein negatives.
Ja, super Rechnungen. Aber tatsächlich hat diese Haltung halt unsere Überlebenschancen erhöht.
In der Steinzeit, ja. Aber jetzt in der digitalen Jetztwelt, nö. Die Entwicklung ist leider so schnell, also unsere kulturelle, zivilisatorische Entwicklung. Man kann sagen, wir Menschen haben uns selbst überholt.
Ja, da möchte ich doch mal meinen Mann zitieren. Wir sind Affen mit Laserschwertern, von den technischen Möglichkeiten überfordert, die wir selbst geschaffen haben. Verwirrt von der eigenen Existenz, eine Bedrohung für uns selbst und alle anderen Arten. Wir haben paläolithische Emotionen, mittelalterliche Institutionen und gottähnliche Technologie.
Tja, und außerdem haben wir auch noch ständig schlechte Laune. E.O. Wilson, der berühmte Biologe, von dem kommt dieses Gedankenkonstrukt übrigens ursprünglich. Also wie Fehlurteile dein Urteil von der Welt beeinflussen, also wie dieser Negativity Bias dein Urteil verzerrt und wie das anders geht, darüber wollen wir heute reden.
Ja, hier ist nämlich die Kettenreaktion mit Sabine und Dirk Steffens, der Wissenschaftspodcast, der erklärt, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Und das hier, liebe Leute, das ist eine ganz besondere Folge. Wir sind nämlich ein bisschen aufgeregt, weil Dirk hat gerade ein neues Buch rausgebracht. Jetzt könnt ihr es lesen und da wollen wir ein paar Gedanken mit euch teilen und darüber auch diskutieren. Das Buch heißt Hoffnungslos optimistisch. Ja, und heute werden wir ein paar Lieblingsstellen vorlesen.
Also anfangen wollen wir mal mit der Frage, warum die Welt gar nicht so schlecht ist, wie wir denken. Also was sind kognitive Verzerrungen, wo kommen die her und wie funktioniert das? Neudeutsch sind diese Verzerrungen ja ein Bias oder im Plural eben auch Bias, so wie eben dieses Negativitätsverzerrungsding, der Negativity Bias. Es gibt aber total viele dieser Verzerrungen. Unsere Hirne sind ja immer noch so ein bisschen das Modell Neandertaler. Die haben sich jetzt in den letzten paar 10.000 Jahren nicht besonders verändert. Aber die Welt um uns herum, die ist ganz anders. Also, wir waren 10.000 Generationen lang Jäger und Sammler. Wir haben vielleicht 500 Generationen als Bauern gelebt. Nur 5 im Industriezeitalter. Und eine Generation im Digitalzeitalter. Das ist also kein Wunder, dass unsere Steinzeit-Emotionen nicht zu unserem Leben passen. Unser Kopf ist voller Verzerrungen.
Ja, zum Beispiel auch den Generalization Bias oder den Verallgemeinerungs Bias. Zum Beispiel ist es ja so, die Wissenschaft ist ein sehr, sehr zuverlässiges System, ein sich selbst korrigierendes System. Und dabei passieren tatsächlich sehr, sehr wenige Fehler und es gibt auch ganz wenige Betrüger. Aber genau aus diesen wenigen Fehlern bastelt der Generalization Bias das Fehlurteil, dass die Wissenschaft unzuverlässig sei. In der Umfrage haben nur noch 54% der Deutschen großes Vertrauen in die Wissenschaft. Ist das nicht schlimm? Das sind zwar immerhin noch besser als Gebrauchtwagenhändler oder Politikerinnen, aber dennoch, also mich als Wissenschaftlerin macht es schon ein bisschen stutzig.
Ja, wobei du bist auch unten in der Liste, denn du bist ja auch Journalistin und Journalisten sind auch nicht so glaubwürdig in der Umfrage. Auf jeden Fall.
Das ist so voll fies. Wir sind hier im Glaubwürdigkeitsbusiness. Wir sind die Guten. Hallo?
Aber dazu kommt eben noch die Manipulation durch Populisten. Also das senkt die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft weiter. Wenn Demagogen wie, ich erinnere doch mal an fast schon historisch, Kellyanne Conway, die war in Trumps erster Amtszeit als Präsident Sprecherin und die hat diesen Begriff geprägt, alternative Fakten. Also es gab die Wahrheit und es gab eine alternative Wahrheit. Man, ja. Da kann man irgendwas behaupten. Oder die AfD-Chefin Weidel, die mal einfach den menschlichen Einfluss auf den Klimawandel abstreitet.
Mhm.
Diese Methode hat auch einen Namen. Flood the Zone with Shit. Und das stammt von Steve Bannon, der war ja mal früher Trumps Chefstratege. Der hat das so genannt. Was heißt das? Du erzählst einfach so viel Mist, dass die Leute total verunsichert sind. Die Idee dabei ist gar nicht, dass die Menschen jede einzelne Lüge glauben müssen. Das ist völlig egal. Aber weil du so viel Mist erzählst, glauben Menschen am Ende gar nichts mehr.
Ja, und dann kommen diese...
Macht sie anfällig für Manipulation.
Ja, und dann kommen diese Echokammern der Social Media dazu und das ist ja alles, jeder Idiot kann heutzutage jeden Mist erzählen und alles wird gehört und geliked und geteilt.
Ja,
und
plötzlich steht der Depp, der sagt, die Erde ist eine Scheibe, gleichberechtigt neben der Geophysikerin, die sagt, die Erde ist eine Kugel und dann heißt es plötzlich, naja, es gibt ja zwei Meinungen. Ja, Nein, gibt es nicht. Die Wahrheit hat einen Punkt, vor allen Dingen in der Wissenschaft.
Ich muss da mal jetzt eine Passage vorlesen aus dem Buch Hoffnungslos optimistisch. Genau, das ist dieses Buch, wo du das alles wunderbar aufgedröselt hast. Also zum Beispiel, wie Desinformation und Zweifel gesät werden. Nehmen wir an, in einer Talkshow erklärt ein Physiker, wenn sie aus dem Fenster springen, fallen sie runter. Und eine Politikerin erwidert, das ist nur ihre Meinung. Dann ist es nur lustig, wenn sie es nicht ernst meint. Wenn sie aber obendrein insinuiert, der Physiker behaupte das mit dem Runterfallen nur, weil er nicht objektiv sei, eine politische Agenda habe, dem Mainstream blind folge und außerdem die Fenstergitterindustrie fördern wolle, dann wird's gefährlich, weil sie grundsätzliches Misstrauen an der Wissenschaft schürt und damit den Blick auf die Welt verzerrt.
Ja, das hört sich nach einem irren Beispiel an, aber ich sitze ja seit einem Vierteljahrhundert in Talkshows rum und ich habe schon so viele Diskussionen über Umweltschutz, Wölfe, Klimawandel und auch Corona gehört, wo es genau so gelaufen ist. Also da sitzt dann jemand, behauptet einfach irgendwas und wir sind dann journalistisch damit beschäftigt, dagegen zu argumentieren, statt über die Lösung der echten Probleme zu diskutieren. Und das ist doof in einer Zeit, in der in vielen Fragen nur die Wissenschaft uns retten kann. Also nur noch weniger am Vertrauen, du hast es erzählt. Viele Menschen,
54%, ja, es ist zu wenig.
Es ist zu wenig. Viele Menschen sind ja auch grundsätzlich so gefrustet, dass sie ihr Vertrauen in die Institutionen, in den Staat verloren haben. Aber ich möchte es mal anders sagen. Wir zwei, Sabine, wir reisen unser ganzes Leben lang. Wir waren viele in Entwicklungsländern. Wir haben echte Not gesehen und echte Krisen. Hm. Und da muss man mal sagen, Pessimismus ist ein Privileg für Reiche. Wir haben Angst davor, etwas von dem vielen, das wir haben, zu verlieren. Und das ist was ganz anderes. Also das ist destruktiver Pessimismus.
Genau, und hier die Stimmung aus dem Land, die beschreibst du auch schön in Kapitel 1. Neulich vor einem Paketshop in Hamburg. 2 Minuten nach der angekündigten Öffnungszeit ist die Tür noch verschlossen. Ein sehr gut gekleideter und eigentlich höflicher Herr stöhnt. Was ist denn nur los mit diesem Land? Wenn das so weitergeht, wähle ich auch bald die AfD. So ein intellektueller Kurzschluss ist anscheinend ein weit verbreiteter Effekt, zu dem der Meinungsforscher Stefan Grünewald sagt, in konservativen und eher rechten Milieus hat man das Gefühl, wir erleben bereits den Untergang, da muss jetzt endlich etwas passieren. Da ist viel Wut und diese Wut wird genährt von einer großen Enttäuschung. Wir fürchten uns vor den falschen Dingen, aber die Fakten sind das eine, Emotionen etwas ganz anderes. Wir fürchten den Wolf und das Gewitter, Haie und Terroristen lösen Panik aus, Angst frisst Verstand. In Wahrheit sterben wir aber nicht durch wilde Tiere und Selbstmordattentäter, sondern an Schokolade, Alkohol und Bewegungsmangel, lauter kognitive Verzerrungen. Angst frisst Verstand.
Ja, ich habe sogar mal, ich habe fürs Buch auch mal recherchiert, es sterben in den meisten Jahren, die ich zugebracht habe in Deutschland, also in meinem Leben, sind mehr Menschen durch Kühe gestorben als durch Terroristen. Ich glaube sogar in allen Jahren. Aber wovor haben wir Angst? Nicht vor Kühen.
Ja, wir haben es ja gerade in unserer letzten Folge erzählt, was wir zum Beispiel an Herz-Kreislauf-Krankheiten hauptsächlich sterben und eben nicht an bösen Echsenmenschen aus der Unterwelt oder sowas.
Wir brauchen gute Informationen, um gute Urteile fällen zu können. Aber das ist schwierig, denn es gibt auch etwas, das nennt man das Faktenparadox. Das ist wirklich crazy. Man kann auch zu viel Wissen oder zumindest über zu viel Wissen verfügen, auf zu viel Wissen Zugriff haben. Wir als Wissenschaftsjournalisten haben damit jeden Tag zu tun. Je mehr Daten es gibt, desto schwieriger wird es ja, aus diesem riesigen Datenflutwust die auszuwählen, die wirklich wichtig sind. Und man muss dazu ja mal sagen, Überzeugungen, wie man die Welt so sieht, das entsteht ja meistens nicht aus weltpolitischen Theorien, aus großen Philosophien, sondern aus dem Alltag. Wir bilden uns unser Welturteil aus dem Alltag. Also wenn beim Einkaufen die Butter wieder teurer ist, dann sagen wir, es wird ja immer alles teurer, alles läuft nicht. Wenn die Bahn zu spät kommt, dann sagen wir, Deutschland ist kaputt.
Also, das stimmt ja auch, right? Also,
es gibt eben Triggerpunkte in so einer Gesellschaft, Triggerpunkte für das Deutschland-Narrativ. Die Bahn, bei der wenig funktioniert, ist sowas. Dieses Problem, dass man vom Einzelnen aufs Allgemeine schließt, obwohl das nicht zulässig ist, das nennt man Verfügbarkeitsheuristik.
Ein schönes, großes deutsches Wort, die Verfügbarkeitsheuristik. Ja genau, das sind falsche Schlussfolgerungen, weil unser Verstand eben nicht alles weiß und nicht alles wissen kann und deshalb Abkürzungen nimmt, die sich oft als Sackgassen herausstellen. Hier, ich lese nochmal ein Stück. Unser Verstand arbeitet, weil wir nicht alle notwendigen Fakten kennen können, mit Faustregeln. Er baut wie ein sehr, sehr schlechter Paläontologe aus einer Handvoll Knochenfragmenten grob ein sehr großes Skelett zusammen und glaubt dann felsenfest, ein realistisches Abbild eines ausgestorbenen Dinosauriers geschaffen zu haben. Wir denken eben in Abkürzungen, weil das in der Steinzeit sinnvoll war. Da kann man nicht lange rumlamentieren, wenn der Säbelzahntiger in die Höhle kommt. Da muss sofort was passieren, ne?
Ja, da muss sofort was losgehen. Und der Nobelpreisträger Daniel Kahneman, der hat das alles mal genau untersucht. In seinem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken kann man das auch nachlesen. Da geht es um den Konflikt Instinkte versus Intellekt, wenn man das mal so zusammenfassen will. Die Instinkte aus der Evolution, die waren wichtig, um uns überleben zu lassen, früher in der Wildnis. Aber sie helfen uns fast gar nicht bei der Frage, wie Deutschland die Bürokratie abbauen kann oder wie man eine richtige Bahnreform hinkriegt. Erinnerst du dich übrigens noch, Sabine, an den Film Don't Look Up? Den haben wir doch zusammengeguckt.
Yes, of course, das ist herrlich. Toller Film. Genau.
Also nochmal kurz für die, die den nicht kennen, da entdeckt ein Wissenschaftler einen Meteoriten, der auf die Erde zurast. Einschlagswahrscheinlichkeit 100%. Er sieht es, er warnt alle, geht in Talkshows, spricht mit Präsidenten und er zeigt auch Lösungen auf, was man jetzt machen könnte. Aber...
Genau, ich lese nochmal. Der real bevorstehende Weltuntergang wird zur Nebensache im ignoranten Entertainment-Rausch der Massen und im kleinkarierten Machtstreben der selbstverliebten politischen und wirtschaftlichen Eliten. Die Filmgestalten sind eigentlich genau wie wir, gefangen in egoistischen, kurzfristigen Interessen, die wir für wichtiger halten als das große Ganze. Dabei wissen wir, was wir tun müssten. Aber wir schauen lieber weg. Wir blicken nicht nach oben, denn dann hätten wir keine Ausrede für unsere Untätigkeit mehr.
Tja, das ist dann der sogenannte Normalitätsbias. Auch den gibt es. Also wir haben lauter Knoten im Hirn. Normalitätsbias ist eben, wir haben uns so dran gewöhnt, dass man es einfach nicht mehr beachtet. Also wie Klimawandel zum Beispiel, den haben wir jetzt halt, keiner kümmert sich. Besonders tückisch ist dann auch noch so eine Verzerrung, das große Problemparadox. Lustiger Name. Also was ist das? Wenn alle über etwas reden, Beispiel Klimawandel, und auch viele Experten am Start sind, die im Fernsehen, im Internet und in Zeitschriften und überall zum Besten geben, wie man es lösen kann, was man machen muss, dann denken eben viele normale Menschen, ja, das Problem ist ja erkannt, die Verantwortlichen kümmern sich darum, mich braucht man dafür nicht.
Ja, aber wenn ihr uns immer zuhört, dann wisst ihr ja, jeder Einzelne ist wichtig. Und das ist in so vielen Bereichen, ist das wahr, beim Essen, beim Müll, bei unseren Autos. Jede Alltagsentscheidung ist quasi eine Weltentscheidung. Und von diesen Entscheidungen treffen wir ja Hunderte am Tag. Weil eben das Nutella-Brötchen, was mit dem Regenwald in Indonesien zu tun hat, und Schnittblumen mit dem Wasserhaushalt in Äthiopien und so weiter, ne? Lauter Kettenreaktionen. Genau. Es ist tatsächlich so, jeder, ihr Lieben, jeder hat eine Verantwortung und keiner und keine kann unbeteiligt tun. Im Kapitel 2 von dem Buch beschreibst du die wirklich großen Probleme der Welt, beziehungsweise die Fakten. Wie sieht es denn aus mit unserem Planeten?
Aber da müssen wir jetzt gar nicht mehr drüber reden.
Da müssen wir jetzt nicht drüber reden, die planetaren Grenzen und so weiter. Da haben wir schon in mehreren Kettenreaktionen drüber gesprochen. Hört es sehr gern nochmal rein. Aber es gibt auch sehr, sehr viele coole Lösungen. Ja, zum Beispiel eine unserer Lieblingslösungen ist die rotierende Rinderherde. Und es gibt auch sehr, sehr viel Good News, zum Beispiel die 63% der Energie in Deutschland stammt aus erneuerbaren Quellen. Und wir haben 2024 alle unsere Luftreinheitsziele erreicht. Ja, und wir erzählen ja auch manchmal davon, wie kackende Wale unser Klima schützen können und so weiter. Es sind viele, viele schöne, positive Geschichten.
Ja, wie eben, du hast es ja gesagt, die rotierenden Rinderherden haben wir, glaube ich, auch schon mal erklärt. Da kann die Kuh vom Klimakiller zum Klimaschützer werden, einfach weil sie anders gehalten wird. Nicht mehr im Stall mit Mastfutter eingesperrt und so. Also Optimismus, die Dinge mal so zu sehen, ist keine naive Haltung. Im Gegenteil, sondern das ist ein Blick auf das, was möglich ist und das, was zu tun ist. Natürlich muss man das jetzt mal so zusammenfassen. Optimismus, der nur hofft und nicht handelt, der ist idiotisch. Und Pessimisten, der klassische Gegenspieler vom Optimisten ist der Pessimist. Pessimismus ist denkfaul und destruktiv und auch Demokratie schädlich. Denn die Demokratie beruht ja auf der Idee, durch Mitwirkung, durch Wahlen und Redefreiheit, dass wir die Zukunft gestalten können, dass wir sie besser machen können. Wer daran nicht glaubt, ist ein Pessimist und glaubt nicht an die Demokratie.
Und wer weiß das besser als ein St. Pauli-Fan?
Gut, da geht es jetzt nicht um Demokratie, sondern um Fußball. Aber mein Verein, 1910 gegründet, ist 115 Jahre alt und hat noch keinen einzigen großen Titel gewonnen. Noch nie. Aber irgendwann werden wir deutscher Meister. Und warum? Weil man sich in der Kabine nicht sagt, die Bayern sind viel besser, wir haben keine Chance, wir verlieren sowieso. Wer so redet, wird doch verlieren. Aber wer sagt, klar, sind die strukturell vielleicht stärker, aber heute strengen wir uns an und vielleicht klappt es. Die Zukunft wird so sein, wie wir heute darüber sprechen. Denn Narrative prägen die Zukunft. Man kann sich nicht einfach darauf verlassen, dass alles besser wird. Man muss Chancen auch ergreifen.
Ja, das ist so wie diese Parabel vom Rabbi in der Flut. Hier, ich lese nochmal. Der fromme Mann will sein Haus nicht verlassen, als ihn die Nachbarn warnen. Es kommt eine gewaltige Flut, wir müssen alle fliehen. In unserem Auto ist noch Platz. Die Antwort des Rabbiners: Ich vertraue auf Gott, er wird mich retten, ich bleibe. Als das Wasser das Erdgeschoss geflutet hat und er ins Obergeschoss flüchtet, kommt ein Boot vorbei und die Leute rufen dem Rabbi durchs Fenster zu: Spring ins Boot, rette dich! Aber der bleibt standhaft. Gott wird mich retten. Etwas später muss er aufs Dach seines Hauses klettern, weil die Flut immer höher steigt. Ein Hubschrauber lässt eine Strickleiter herunter, doch der Rabbi ergreift sie nicht. Gott wird mich retten. Noch etwas später, als ihm das Wasser schon bis zum Hals steht und es keine Rettung mehr gibt, ruft er verzweifelt gen Himmel: Herr, ich habe dir vertraut und du hilfst mir nicht? Und da antwortet Gott: Ein Auto, ein Boot, ein Hubschrauber, was brauchst du denn noch? Ich finde es einfach gut.
Ja, aber das beschreibt es doch. Also man muss Chancen eben auch ergreifen und kann nicht einfach rumsitzen und hoffen, dass die Welt sich von alleine rettet. Wir brauchen Narrative, die zum Beispiel den Umweltschutz attraktiv machen. Und das ist eben keine Erzählung von Verbot, Verzicht und Spaßfreiheit und sowas. Das ist doof und falsch und auch nicht wahr. Umweltschutz ist eine Erzählung von Wohlstand, Glück und Gesundheit. Man muss Narrative, die destruktiv sind, brechen. Wir haben zum Beispiel doch zu Hause, Sabine, bei uns an der Wand haben wir dran geklebt so ein Banksy-Kunstwerk, also den Blumenwerfer. Das ist so ein Rebell, der schmeißt eigentlich einen Molotow-Cocktail auf die Gegner, aber in seiner Hand liegt kein Molotow-Cocktail, sondern
ein Blumenstrauß. Ja, ja, das liebst du, dieses Bild.
Ich
deswegen ist
sehr.
Es auch auf dem Cover von dem Buch drauf.
Weil es eben ein neues Narrativ ist. Es bricht mit den Vorurteilen. Das ist emotional und nicht rechthaberisch. Menschen folgen, das zeigt die Geschichte, nicht Fakten, sondern Geschichten.
Ja, da gibt es positive und negative Beispiele.
Ja, nicht nur Jesus, Buddha und Gandhi hatten großartige Storys anzubieten, sondern eben auch Pol Pot oder Hitler, sehr verführerische. Also es kommt immer erst das Narrativ und dann der Wandel in der Gesellschaft, zum Guten oder zum Schlechten. Aber die Wissenschaft kann zwar uns die Fakten präsentieren, aber allein kann sie die Welt nicht retten, denn Fakten reichen nicht aus, wir brauchen Geschichten. Rechthaber können niemanden mitreißen, nur mal als Beispiel Klimakleber. Die hatten ja innerlich auch recht, aber die Methode war
gut gemeint, aber
doof gemacht.
Mhm, genau. Hier steht's auch wieder. Der Mensch lebt nun mal nicht von Fakten allein. Er lebt von Bedeutung, von Sinn, von Geschichten, die er sich selbst erzählt, über das, was war, was ist und was sein könnte. Wir wandern nicht durch die Welt wie neutrale Beobachter, sondern wie Erzähler und Figuren zugleich, eingebettet in ein Gewebe aus Symbolen, Erinnerungen, Projektionen und sozialen Traditionen. Und wenn wir in die Zukunft blicken, sehen wir nicht das Unbekannte, sondern die Summe unserer Hoffnungen und Ängste, erzählt in den Worten von gestern.
Ja, wir brauchen Fantasie, um unsere Probleme zu lösen. Und die Fantasie ist ja auch das, was uns von den Tieren unterscheidet. Also ein Hund kann von einem Knochen träumen, eine Katze wahrscheinlich von der dicken Maus. Aber nur wir Menschen können uns Dinge vorstellen, die es gar nicht gibt. Wir können uns von der Realität lösen. Und dabei arbeitet die Fantasie sehr interessant. Sie baut nämlich Neues aus Bekannten. Also wenn du dir zum Beispiel mal einen geflügelten rosa Elefanten auf einem Regenbogen vorstellst, dann können wir das alles.
Ja, schön.
Ja, aber das sind alles bekannte Dinge, du weißt. Was rosa ist, eine Farbe, du kennst einen Elefanten, du kennst Flügel, du kennst einen Regenbogen. Du hast dann nur die Bestandteile der Realität, die bekannten Bestandteile, völlig neu zusammengesetzt. Und so wird die Fantasie zu einem Labor für Mögliches.
Genau. Hier im Kapitel 3 geht es viel um die Fantasie, nämlich hier. Fantasie ist kein Wunder. Sie ist nicht vom Himmel gefallen, sondern ein sehr praktisches Produkt der Evolution, genau wie Fußnägel oder Faszien. Sie beschert uns direkte Vorteile im Überlebenskampf, denn sie ist ein mentales Probehandeln. Sie erlaubt es uns, Situationen vorwegzunehmen, die Was-wäre-wenn-Frage zu stellen. Was mache ich, wenn der Säbelzahntiger in meine Höhle kommt? Wie könnte ich mich bei der Jagd noch besser anpirschen? Wie baue ich eine Rakete, mit der ich zum Mars fliegen kann? Wie kriegen wir den Klimawandel in den Griff? Und wie geht eine echte Bahnreform? Die Fähigkeit zur Antizipation ermöglicht uns, bessere Entscheidungen zu treffen. Fantasie macht uns vorsichtiger, kreativer, sozialer und klüger.
Und deshalb müssen wir die Fantasie eben für unsere Lösungen einsetzen. Wir brauchen Narrative, die motivieren. So wie Kennedy, der 1962 diese berühmte Moon-Speech gehalten hat.
Oh, the moon, yes. We go to the moon not because it is easy, but because it is hard.
Genau, der hat diese technische Herausforderung zu einem nationalen Abenteuer gemacht durch eine Rede und Millionen Menschen haben mitgefiebert. Oder Churchill im Mai 1940, also Hitler-Deutschland blitzkriegte sich gerade quer durch Europa. Großbritannien stand quasi allein gegen die Nazis und dann hat er eine Rede gehalten, diese Blut-, Schweiß- und Tränenrede, weltberühmt. Und obwohl das ganz verschiedene Kontexte waren von Churchill und von Kennedy, verbindet diese Reden, dass sie beide hart waren, ehrlich und ganz anders als die Reden, die wir von unseren Politikern und Politikern immer so zu hören kriegen. Da geht es ja vor allen Dingen immer darum, so zu tun, als müsse man uns nichts zumuten. Also wir kriegen das schon hin, alles wird gut. Ja, so eine Rede tut zwar nicht weh, aber die hilft eben auch nicht. Narrativ kann aber nicht nur eine einzelne Rede sein, wie bei Kennedy, sondern auch eine umfassende gesellschaftliche Erzählung. Also Thatcher und Reagan damals mit dem Ozon, auch eine Kettenreaktionsfolge, deine Lieblingsstory, war eine große Erzählung, hat die Welt gerettet.
Ja.
Und jeder große gesellschaftliche Umbruch geht auf so ein Narrativ zurück. Und das Gute daran ist, man muss nicht warten, bis Messias oder irgendein Kennedy kommt, sondern jeder kann was machen. Also wir zwei heben zum Beispiel neuerdings jeden Tag ein Stück Müll auf.
Ja, ich liebe das inzwischen voll und ich suche schon den Boden ab und ich ärgere mich, wenn wo kein Müll rumliegt.
Was, kein Müll?
Absurd.
Ja,
genau.
Und natürlich können wir durch ein Stück Müll, das wir jeder aufsammeln pro Tag, nicht die Welt sauberer machen, aber wir haben unser Mindset verändert. Und neulich habe ich unseren Jungen gesehen, einen unserer Jungs,
ja.
Als ich nicht geguckt habe oder er glaubte, dass ich nicht gucke, hat er ein Stück Müll aufgesammelt.
Siehst du? Es geht.
Ich habe mich nicht drauf angesprochen, dann wird er sofort damit aufhören. Meine leider vor kurzem verstorbene Freundin Jane Goodall hat gesagt, Dirk, was du machst, das macht einen Unterschied. Und du musst entscheiden, welcher Unterschied das sein soll. Tja, und so muss man seine Perspektive wohl einnehmen. Man darf nicht sagen, ich bin ja nur einer von 8 Milliarden. Was ich mache, hat gar keinen Einfluss, sondern andersrum. Zusammen sind wir 8 Milliarden. Und ich kann der Anfang von etwas Neuem sein.
Genau, das predigen wir euch ja auch immer, dass jeder einen Unterschied machen kann. Und es gibt auch ganz tolle historische Beispiele dafür, dass der Einfluss einzelner Menschen manchmal wirklich den Lauf der Geschichte verändert hat. Zum Beispiel zum Thema Sklaverei. Wenn man sich mal zurückversetzt in die Zeit, wo das gang und gäbe war, na, da konnte sich niemand vorstellen, dass es jemals ohne Sklaven funktioniert.
Ja, darf man nicht vergessen. Also eigentlich Die gesamte Menschheitsgeschichte durch gab es Sklaven. Also In der Antike, in Ägypten, überall und immer.
Ja, und jetzt ist es gar keine Rede mehr davon oder zumindest nicht mehr. Also, du hast es so beschrieben. Das war eine der größten moralischen Revolutionen der Menschheitsgeschichte. Und sie wurde gegen gewaltige Widerstände durchgesetzt. Die Befürworter der Sklavenhaltung argumentierten rassistisch, aber auch mit Kultur, Tradition und ökonomischen Zwängen. Ihr scheinbar plausibles, weil allgegenwärtiges Narrativ: ohne Sklaven geht es nicht. Wer frei sein durfte und wer nicht, wurde dabei mit der Erzählung gerechtfertigt, dass Menschen nun einmal ungleich geschaffen seien. Erst als dieses Narrativ ins Wanken geriet, wurde der Wandel möglich. Abolitionisten wie William Wilberforce setzten eine Erzählung durch, der zufolge wirklich alle Menschen gleich sind, nicht nur weiße Europäer. Damit stellten sie jahrtausende alte Vorstellungen auf den Kopf. Auch mit Blick auf unsere aktuellen Sorgen und Nöte im Kampf gegen Klimawandel, Artensterben und die Bedrohungen für unsere Demokratie gilt, was Wilberforce seinen Zeitgenossen zurief: Ihr könnt euch entscheiden, wegzusehen, aber ihr könnt nie wieder sagen, ihr hättet es nicht gewusst.
Keiner kann das mehr behaupten. Und deshalb ist Optimismus ein Aufruf zu Aktivität und persönlicher Verantwortung.
Und das sagt euch der Preisträger für den Optimisten des Jahres.
Ich erzähle ja immer gern die Geschichte, sollten wir unseren Jungs vielleicht auch mal erzählen, vom Admiral William H. McRaven. Der war Kommandant der Navy SEALs, dieser harten Eliteeinheit. Der hat eine Rede gehalten vor Studenten und gesagt: Wenn du was erreichen willst, dann steh morgens auf und mach dein Bett.
Das sollten wir wirklich unseren Jungs mal beibringen.
Ja. Und warum hat der Admiral das gesagt? Naja, vielleicht fühlst du dich nicht gut morgens, bist frustriert, was auch immer. Aber du stehst auf und machst dein Bett. Und dann stehst du und guckst auf dein sauber gemachtes Bett und dann kannst du sagen: Eine Kleinigkeit habe ich heute schon geschafft. Das heißt, ich kann dem Tag Struktur geben, ich habe mein Leben im Griff. Und wenn ich eine Kleinigkeit geschafft habe, schaffe ich vielleicht ja noch eine. Und vielleicht schaffe ich dann auch irgendwas Größeres. So kann man sein Leben angehen.
Oh ja, und heute darf ich mal unser Lieblingszitat sagen, das von Karl Popper: Es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative. Dieses Buch ist gerade erschienen, Anfang November, und das heißt Hoffnungslos optimistisch, und es macht wirklich gute Laune. Und es würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr reinlesen würdet, wenn ihr eure Gedanken mit uns teilt. Wir haben den Link unten in die Shownotes gepostet und ja, wir freuen uns auf den Austausch mit euch.
Und sagen danke fürs Zuhören.
Danke, danke. Danke.
Das war für heute die Kettenreaktion. Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank, ihr seid die besten Hörer der Welt. Und wir danken natürlich auch Stefan Strüber für Sounddesign und Audioproduktion.
Die Kettenreaktion ist unabhängig produziert. Dieser Podcast lebt von Spenden und Werbung, wobei Werbung suchen wir noch. Naja, aber vielleicht klappt es demnächst mal. Jedenfalls sind wir unabhängig und danken allen, die uns unterstützen. Redaktion machen wir:
Sabine und Dirk Steffens.
Und wenn ihr eure Gedanken mit uns teilen möchtet, bei Insta könnt ihr das tun. Auch der Link steht in den Shownotes. Ciao, bis in 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen bei der nächsten Kettenreaktion.